Wie das alles zu deuten ist, das fragen wir jetzt einen Experten von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Tieten. Guten Tag.
Guten Tag.
Für all diese ungewohnten Bewegungen in Nordkoreas politischer Landschaft gibt es ja eigentlich nur eine Erklärung, oder?
Ja, es ist was wir sozusagen als Unikat in der Weltpolitik erleben, nämlich eine dynastische Erbfolge in einem stalinistischen System. Wir erleben hier ganz offensichtlich den Versuch der Familie Kim, sozusagen den nächsten Führer zu intronisieren und in diesem monarchischen Wortspiel zu bleiben. Ein Verfahren, was der jetzige Machthaber Kim Jong-il ja in ähnlicher Weise auch erfahren hat, als er von seinem Vater Kim Jong-il sozusagen eingeführt wurde. Das ist der Rahmen, wobei wir natürlich uns davon nicht blenden lassen sollten, denn es ist recht attraktiv, vor allen Dingen auch für die Berichterstattung, weil man ohnehin so wenig Zugang hat zu wirklichen verlässlichen Quellen über Nordkorea. Es ist attraktiv, sozusagen diese Person Kim und seinen Sohn, der das ja offensichtlich jetzt übernehmen soll, konzentriert zu beobachten und zu fokussieren. Die wirklichen Machthaber sind aber wahrscheinlich ganz woanders. Und die Familie Kim, vor allen Dingen der sogenannte Führer, ist nicht unbedingt eine Marionette, aber er ist eine Person, die dem Volk gegenüber sozusagen als Integrationsfigur gerne dargestellt wird. Aber der wirkliche Machthaber ist eine Militäroligarchie. Hier will man die Bombe, hier will man die Amerikaner raus aus Südkorea haben, hier will man die nukleare Aufrüstung, hier provoziert man in einer langen Serie von Provokationen den Bruderstaat Südkorea und auch die Amerikaner. Also man muss das ein bisschen in die Perspektive rücken. Wirklich entscheidend ist, wie sich das Militär wird verhalten.
Das heißt, das nordkoreanische Militär ist die eigentliche Macht im Land?
Ja, so würde ich das sehen, denn wir haben ja durchaus ganz zaghafte Anzeichen auch von Kim Jong-il schon gehabt, dass er beispielsweise bei seiner Peking-Reise hat durchblicken lassen, dass er möglicherweise ein positives Klima gestalten würde, um die 6-Länder-Gespräche, die seit April 2009 ja auf Eis liegen, um die wieder in Gang zu bringen. Er hat durchblicken lassen, dass er sich sehr interessiert für die chinesische Variante der Öffnung des Sozialismus in Richtung einer gewissen gesteuerten Marktwirtschaft. All das trifft aber offensichtlich nicht die Interessen des Militärs. Man schottet hier sehr viel lieber ab, weil man sich, und das liegt wahrscheinlich an der Konstellation, an der geopolitischen, weil man sich bedroht fühlt durch Südkorea, vor allen Dingen aber durch den starken Allianzpartner Südkoreas, und das ist die USA. Und man hat, wie gesagt, noch keinen Friedensvertrag und muss damit rechnen, zumindest in der Vorstellung Nordkoreas, muss damit rechnen, dass irgendwann jemand auf die Idee kommen könnte, die Arbeit von 1953 nun endlich zu Ende zu bringen.
Jetzt soll also der dritte Sohn von Kim Jong-il das Staatsoberhaupt werden. Kim Jong-un heißt der Mann. Was wissen wir denn über den?
Wenig, sehr wenig. Wie überhaupt man ja sagen muss, dass es zur Politik dieses Regimes gehört, so wenig wie möglich Einblick in die wirklichen Hintergründe zu bekommen. Wir wissen, dass er möglicherweise im Ausland die Schule besucht hat, dass er recht gut ausgebildet ist. Es halten sich Gerüchte, dass er in der Schweiz gewesen ist. Wir vermuten, auch hier gibt es einige Gerüchte von Flüchtlingen aus Nordkorea, dass er relativ moderat ist. Wir vermuten, dass er möglicherweise für das Amt wahrscheinlich noch sehr jung ist, und deshalb muss eben dieses ganze Beiwerk inszeniert werden. Es müssen Parteitage eingerufen werden. Es müssen sozusagen Dinge präsentiert werden dem Volk. Die ganze Aktion ist ja innenpolitisch gedacht. Man muss dem Volk etwas präsentieren, um sozusagen diese neue große Integrationsfigur darzustellen. Entscheidend ist, inwieweit es dem Militär gelingt, diesen Übergang, und da ist es sozusagen die Phase, wo das Land sich als sehr verletzlich empfindet, man muss diesen Übergang zur neuen geregelten Machtstruktur schnell und sauber über die Bühne bringen, weil man wirklich sich bedroht fühlt. Und Kim Jong-un ist die einzige Möglichkeit, denn die anderen Söhne kommen offensichtlich nicht in Frage, weil sie wohl von der Ausbildung her und möglicherweise auch von ihrer charakterlichen Darstellung her wohl nicht in Frage kommen. Er ist wohl die letzte Hoffnung. Es muss sehr schnell gehen, denn es scheint, dass Kim Jong-il ernsthaft krank ist. Und da muss dieser Machtwechsel so frühzeitig geschehen, dass nicht ein Vakuum entsteht, denn das würde Chaos bedeuten.
Sie haben es angesprochen, Kim Jong-il gilt als gesundheitlich sehr angeschlagen. Sein Sohn gilt aber wiederum als politisch natürlich vollkommen unerfahren. Und das Militär in Nordkorea ist ja insgesamt sehr, sehr mächtig. Sie haben es selbst schon gesagt. Könnte so ein Regimewechsel auch schief gehen, also wenn zum Beispiel Kim Jong-il dann doch zu früh sterben sollte beispielsweise?
Also das halte ich für relativ unwahrscheinlich, denn wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass die entscheidenden Figuren in diesem Spielchen dort in Pyongyang ohnehin die Militärs sind. Und wenn es aus welchen Gründen auch immer, entweder aus zeitlichen Gründen oder weil, wie gesagt, mit Kim Jong-il es gesundheitlich eben doch schneller bergab geht, als zurzeit vermutet, es zu einer Art Zwischenphase kommen würde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der grundsätzliche Bestand und das Festhalten an der Macht seitens des Militärs dadurch ernsthaft gefährdet ist. Man wird dann wahrscheinlich eine ganze Menge abstruse Meldungen bekommen können, um jetzt mal weiter zu spekulieren, aber an der Grundausrichtung dieses Landes, nämlich diese starke Festlegung auf das eigene Militär, was übrigens zahlenmäßig zwar sehr stark aussieht, aber wenn wir uns überlegen und das analytisch mal durchgehen, was wir denn da haben, sicher, wir haben ungefähr 1,1 Millionen Leute unter Waffen, das ist bei einem 24-Millionen-Volk eine stattliche Zahl. Man muss dazu rechnen, 4,7 Millionen Reservisten. Das heißt, sie haben im Ernstfall über 5 Millionen Mann, die ein Gewehr tragen können. Nur, was können sie sonst noch? Nicht? Sie haben seit fast 2 Jahrzehnten keinen wesentlichen technischen Input mehr. Sie haben keinen Treibstoff mehr, um die notwendigen Übungsflüge der Luftwaffe zu machen. Sie haben auf den Militärparaden in den letzten Jahren kein schweres Gerät mehr, weil einfach der Treibstoff fehlt. Das Einzige, was dieses Militär hat, ist eben dieses Drohpotenzial, nämlich die angebliche Verfügung über Nuklearpotenziale. Aber auch da muss man vorsichtig sein, man darf es nicht herunterspielen, man soll es aber auch nicht überinterpretieren, denn die Nuklearwaffe ist eine Waffe sui generis, sie ist nicht zum Einsatz gedacht. Es genügt, wenn man behauptet, man hat sie und dann bekommt man das, was man eventuell möchte.
Also Sie sagen oder Sie vermuten, dass es jetzt durch den Machtwechsel keine großen Verschiebungen geben wird in Nordkorea?
Genau. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir mit einer ganzen Serie von weiteren Provokationen werden rechnen müssen. Nicht? Zumal wir jetzt eine Situation haben und das ist eigentlich für die Serie, für die Historie des Säbelrasselns und der Provokation aus Nordkorea ein gewisses Novum. Wir haben diesen Zwischenfall vom 26. März mit der Havarie, um das mal ganz vorsichtig zu nennen, der Havarie der südkoreanischen Korvette in der Nähe der Seegrenze, dieser sogenannten Northern Limit Line, wobei im Allgemeinen man offensichtlich es für ausgemacht hält, dass natürlich Nordkorea diese Fregatte versenkt hat. Allerdings gibt es hier zu viele Fragezeichen. Es ist einfach nicht eindeutig klar, wie die Verantwortungen liegen. Das heißt, die Situation für Pyongyang ist sehr fragil und es muss sehr vorsichtig sein, um eben nicht zu viel zu provozieren, denn eines kann sich das Regime auf keinen Fall leisten und das gilt sowohl für Pyongyang als auch für Seoul. Eine neue kriegerische Auseinandersetzung wäre eine Katastrophe für beide Teile.
Sagt Markus Tieten von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.